Ich möchte gerade direkt in das Anfangswort vom heutigen Text. Und der Text fängt so an. Wenn dein Mitchrist sündigt, dann. Wenn dein Mitchrist sündigt, dann. Wenn er ungutes Zeug macht und du weißt das, was geht uns da so durchs Herz und Kopf, sagen wir, Pech gehabt, ist die Sache, selber die Schuld. Hey, nur so den, würde ich vielleicht einen Steck mal geschrieben haben, was geht es mir an? Oder, da immer sei ich schon nicht besser als ich. Oder, vielleicht sagen wir auch, ja, wer sieht da, was gut und böse ist? Wer sieht da, was Sünde ist? Wer spielt sich da zum Richter auf? Oder geht es uns durchs Herz und treibt uns um und wir überlegen, wie könnten wir da beistehen? Ich weiß nicht, ob er noch irgendeine Antwort hat gefunden. Es sind natürlich auch ein bisschen schwarz-weisse, ein bisschen, ein bisschen provokative Gedanken gewesen, die ich aufzählt. Und gell, manchmal ist man geistlich auch besser drauf, das haben wir manchmal an Tagesform, oder vielleicht hat man Hunger wie verrückt, da ist man weniger gut drauf, ist man weniger barmherzig, das wissen wir, da ist man verschieden dran. Ein paar von uns kennen die Fortsetzung in dem Matthäus 18, von diesem Text. Und ich meine, es folgt wirklich da ganz, ganz feine, ganz wertvolle, ganz sorgfältige Anleitung vom Umgang miteinander. Vom gemeinsamen Wachsen eben, vom Reifen im Alltag. Und liebe Gemeinde und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auch daheim, woher ihr gerade guckt, damit sind wir ganz im Thema drin. Gemeinsam wachsen und eben auch gesund wachsen durch gesunde Gemeinde, wie das Katrin Müller schon hat angekündigt. Und ich glaube, es geht niemand normales, gesundes, der nicht wachsen will. Oder wer will nicht wachsen? Wer will nicht abgeklärter werden? Wer will nicht weiser werden? Ich habe kürzlich Maria Feller besucht. Sie wird diese Woche 99-jährig. Und wisst ihr, was sie gesehen hat? Unter anderem, ich beginne noch am Bibeltext auswendig lehren. Und sie hat gerade Psalm 119 aufgeschlagen und hat gedacht, oh, was ist da wirklich der längste Psalm, der längste? Und hat sie gesagt, nein, da habe ich nochmal aufgeschlagen, für zu studieren. Aber andere Psalmen müssen wir, kann sie auswendig. Herrliches Beispiel. Das soll nie aufhören. Das Wachsen, was gesund ist, wächst und multipliziert sich, haben wir in unserem Notizbuch ja geschrieben. Und die Bibel gibt uns so geniale, wertvolle Anleitungen, wo genau das darf geschehen. Ich erinnere uns zum Beispiel an die goldige Regel. Viele Jungschärler oder Rentscherkinder kennen das. So wie du von den anderen behandelt möchtest werden, mach es doch auch mit ihnen. Oder das ganze Geheimnis, die ganze Befreiung, wenn man kann vergeben kann. Oder? Ich denke, eine Gemeinde oder eine Familie, eine Ehe, die, also ohne zu vergeben, hört es einfach auf, das geht nicht. Da macht die Bibel ganz schöne Vorlagen in diesem Sinn. Oder die ganze Resilienzkraft, die wir in der Bibel schon vorfinden. Das ganze Geheimnis vor Gottesfurcht. Wenn man jemandem Gottesfurcht abgespürt, da ist vieles liegt anders. Vieles liegt klarer und heiliger. Oder auch, wir nehmen aus der Bibel die grosse Ermutigung, dass auch bei ganz schwierigen Lebensstartbedingungen das Leben darf gelingen. Stichwort Eigenverantwortung zum Beispiel. Respektvolle Konfliktlösung haben wir Vorlage in der Bibel. Aber, liebe Gemeinde und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als ich das so vor mir hatte und ich bin so begeistert von diesen Vorlagen der Bibel, habe ich gemerkt, es gibt zwei Grundbedingungen. Oder ich habe so gedacht, es gibt zwei so Hausschlüssel. Zugegeben, das ist jetzt ein bisschen ein alter Hausschlüssel. Wahrscheinlich tut niemand so das Haus auf. Aber es gibt zwei Hausschlüssel. Ohne die kommst du gar nicht in die Wohnung rein. Ohne die kommst du nicht zu diesen Geschenken, die die Bibel hat. Und der erste von diesen Schlüsseln ist der, ich habe noch da so extra aufgeschrieben. Also diesem Thema sind wir jetzt. Ihr seht hier die herrlichen Bäume, die hohen, gesunden Bäume, die hier hochwachsen. Und jetzt der erste Schlüssel. Geistliche Mündigkeit ist nicht zu verwechseln mit Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, das klingt modern, das klingt so, ja, da weiss jemand, was er will. Und ich meine, Selbstbestimmung muss nicht negativ sein, aber ich meine, ein Christ, der mit der Taufe ausgedrückt hat, ich gehöre Jesus. Und dann im entscheidenden Moment übrig kommt, ich lasse mir irgendwie nichts sagen, der lebt mit Selbstbestimmung. Und gellet, wir können uns selber prüfen, das tut sich zum Beispiel auch so ausdrücken, ein Christ, jemand, der sich Christ nennt und eben selbstbestimmt letztlich lebt, der macht all seine Pläne selber und sagt, Gott, könntest du das bitte noch segnen, wenn ich jetzt das selber geplant habe. Der zweite Schlüssel, Jesus rettet oder leitet häufig durch die lokale Gemeinde, also durch die Mitchristen. Und das ist auch so, klingt so harmlos, oder? Aber wenn wir uns das ein bisschen vergegenwärtigen, hast du das auch schon erlebt? Dir hat jemand ins Leben geredet, ein Mitchrist, und du hast gedacht, hast du mir etwas zu sagen? Ich kenne dich nämlich, du hast auch deine Makel und deine, oder? Und dann müssen wir Folgendes wissen, liebe Gemeinde. Wir sind einander nicht als Lieb Jesu, als Körper Jesu, das heisst es ja in den Briefen von Paulus, nicht geschenkt, weil wir, erst wenn wir irgendwie makellos oder perfekt wären, sondern das ist einfach ein Entscheid, ein Eingericht, eine geistliche Setzung von Gott, die sagt, okay, ihr wisst ja, ihr Mensch, ihr seid nie perfekt, aber ihr seid einander gesetzt, dass manchmal Jesus durch euch redet und nicht nur durch Lieder. Und ich glaube, wenn wir eben Gemeinde nicht nur so als eine Gruppe sehen, die uns mehr oder weniger sympathisch ist, die sich da regelmässig ein bisschen trifft und eben jedes mit seinem Bürdeli und Makel, sondern wenn uns bewusst ist, meine Schwester, mein Bruder, mein Mitchrist, ich gehöre zu dem Körper von Jesus, der mir geschenkt ist zum Begleiten, zum Fördern, aber auch mal zum Korrigieren, vielleicht sogar zum Konfrontieren, dann nehme ich sogar die lokale Gemeinde, die Menschen, die ich gut kenne, ganz anders war. Das ist für mich jemand anders. Und dann komme ich zu diesen Schätzen. Und gell, jetzt wird es schon ein bisschen heiss. Ich weiss es. Jetzt wird es ein bisschen heiss. Und vor allem, wenn ich jetzt gerade weiterlese und in den Haupttext gehe, sowieso. Vielleicht noch das. Wir haben letzten Sonntag ja von Petrus gehört, von Rahel Richter, oder? Petrus war jetzt wirklich kein fehlerfreier Mann gewesen. Aber er war maßgeblich, denken wir schon um die Pfingstpredigt. Er war maßgeblich, gebraucht worden, als eben Körperteil, Glied von Jesus, für zu den Menschen zu reden. Gut, wir gehen in den Text. Matthäus 18, also jetzt die Fortsetzung von dem, was wir schon vorhin hatten. Wenn dein Bruder, Schwester, sündig, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und in diesem brisanten Text gehen wir jetzt. Und das Erste, was hier ganz schön vorkommt, ist, da wird unter vier Augen geredet statt hinter dem Rücken. In Matthäus 18 steht ein Teil von diesen fünf Reden. Das Matthäus-Evangelium besteht aus fünf grossen Reden von Jesus. Und zwischen hat es einfach Handlung, was sonst noch ist passiert. Und ich sage das, ihr erwähnt das darum, weil nur im Matthäus-Evangelium ist der Begriff Gemeinde gebraucht, Ekklesia. Das ist auffällig, nur in diesem Evangelium. Und Jesus hat das bewusst gemacht, oder? Jesus hat die jüdische Synagogengemeinde kennt, hat sicher ein Stück das vor Augen gehabt und redet da vor Gemeinde. Und, oder manchmal sieht man ja auch, oder hört man auch, ja, zu Jesu Lebzeiten, das war natürlich noch viel Jüdisches und so, und vieles zählt gar nicht mehr für die neutestamentliche Gemeinde. Aber jetzt muss man Folgendes wissen. Wenn es in Apostelgeschichte 2, 42 heisst, in ersten Christen, sind unter anderem beständig geblieben in der Lehre der Apostel. Da schreibt zum Beispiel so ein namhafter Theologe wie der Fritz Rienecker, sagt, die Lehre der Apostel hat vor allem oder ganz stark daraus bestanden, aus diesen Reden, aus dem Matthäus-Evangelium, aus diesen fünf Reden. Das ist ganz ein wesentlicher Bestandteil von der Lehre der Apostel. Mit anderen Worten, was Jesus da in Matthäus 16 und 18, wo er dreimal den Begriff Gemeinde braucht, was er da sieht, ist ganz bewusst geredet für die neutestamentliche Gemeinde, die am Pfingsten angefangen hat. Gut. Und jetzt zeichnet Jesus da eine Art Anleitung und fährt eben mit dem an, wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt. Was kann das sein? Das kann offensichtlich auch Betrug sein, die Sünde. Das kann vielleicht ein gewalttätiger Ehemann sein. Übrigens gibt es auch gewalttätige Frauen. Das wissen wir auch statistisch. Das ist gar nicht so ein kleiner Anteil. Es kann das Verharren sein, im Fremdgehen. Verleumdung, die gegen mich kommt, von gleicher Seite. Offensichtlich gibt es zum Beispiel etwas, was die Bibel sogar als Zaubereigeist bezeichnet, gibt es. Alkoholsucht oder sonst irgendeine Sucht, Diebstahl. Und jetzt sieht Jesus, wenn du dir da drin sicher bist, dass das so ist, geh zu der Person her und probier sie zurückzugewinnen. Ich finde auch das ganz schöner Ausdruck, zurückzugewinnen. Wir sehen die Behutsamkeit, den Schutz für den, der da gefehlt hat. Niemand anders soll es wissen. Kein Gerücht verbreiten. Nicht hinter dem Rücken, nicht unter vorgehaltener Hand, sondern unter vier Augen. Gellet, wer älter ist, kennt wahrscheinlich vier Augen Gespräche eurer Familie. Manchmal, wenn man so miteinander am Familientisch ist und es hoch zu und her geht und so, ist es manchmal gut, wenn man ein einzelnes Kind kann separieren kann und sagen, los, jetzt muss ich dir mal unter uns etwas erklären. Oder ich habe das auch viel in der Schule gemacht als Lehrer. Da kann man viel besser, weil halt nicht nur x-Augenpaar da mitfiebern, oder? Und Stimmung machen, kann man viel besser etwas ganz Sachliches, etwas Persönliches vom Herz rüberbringen. Oder um ein Team ist es ganz ähnlich. Vier-Augen-Gespräche, das ist ganz etwas Kostbares. Und wir merken hier etwas Weiteres in der Jesus-Anleitung mit Verantwortung. Mitverantwortung, wenn man zusammen Jesus nachfolgt. Gell? Vielleicht hat er auch schon Sachen vernommen und denkt, meine Güte, da wollte ich mir nicht die Finger verbrennen. Aber die Bibel nimmt uns in Mitverantwortung rein, gerade auch in Lokalgemeinden. Ich tue noch ein Beispiel dazu zu sagen, Galater 6, 1, Geschwister, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und jetzt noch interessant, ja, Wiesig. Dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst oder sich vielleicht drüber stellt und denkt, ja, die Probleme habe ich nicht mehr oder so. Sondern von Herz. Ich könnte noch weitere Mitverantwortungsstellen aufzählen. Das lesen wir in der Bibel häufig. Jetzt das Zweite. Zeugen helfen zu klären und sie schützen auch. Im Vers 16 heisst, wenn die Person nicht auf dich hört, das heisst, nimmt dich nicht ernst oder verweigert sich dir, dich anzuhören, will gar nichts hören, dann nimm ein oder zwei Zeugen mit. Und das geht auf das jüdische Recht zurück. Und kennen wir ja heute, oder? Zeugen, Verteidiger, wenn es irgendwie zu einem säkularen Gerichtsverfahren kommt. Und ich zitiere da 5. Mose 19 zum Beispiel, ganz eine saubere Regel, nur auf Zweier- oder Dreier-Zeugen Aussagen hin soll eine Sache gültig sein. Auch da fair, offen, klar. Zeugen geben einer Sache Nachdruck, oder? Vielleicht hast du es schon erlebt. Du bist konfrontiert worden und die Person, die dich konfrontiert mit etwas, hat schon gerade einen Zeugen dabei gehabt. Das geht Nachdruck. Auf der anderen Seite musst du der Sache sicher sein, wenn der Zeuge aufbietet für etwas. Und das ist auch ganz eine gute Nebenerscheinung, oder? Das tut uns abhaben, dass wir irgendwie aufgrund von einem Gerücht oder so irgendwie nicht was lostreten. Oder wenn zum Beispiel irgendwie Antipathie dahinter steckt bei uns oder Rachegefühl oder so, oder wenn du einen Zeuge brauchst, dann überlegst du es dreimal. Hat das wirklich Hand und Fuß, wo ich jetzt da möchte konfrontieren? Und das ist gut. So, bevor wir zur dritten Stufe kommen, nochmal die Frage, was ist denn das Hauptanliegen, was ist das Ziel von diesem Konfrontieren? Mit Zeugen sogar. Und da sind wir auch mit beim Predigtserie-Thema, gesund wachsen durch gesunde Gemeinde oder Wiederherstellung, Umkehren, Buße tun, das Zurückgewinnen vom Mitchrist. Und die Bibel macht deutlich, und ich meine, das Kreuz macht deutlich, dass Sünde heisst ja auch Zielverfehlung. Sünde ist ging destruktiv. Sünde macht ging kaputt, hat ging etwas Tödliches an sich. Es schwächt, es beeinflusst unsere Beziehungen, es beeinflusst auch stark unsere Gottesbeziehung. Und Paulus sagt im Römer 6, der Lohn vor Sünde zahlt mit dem Tod. Und mit Sünde, beziehungsweise mit Sündenvergebung vom Kreuz, wo Christus auf die dramatische Art für uns erlitten hat, mit dem sollen und dürfen wir nicht billig umgehen, mit dem sollen wir nicht spielen. Mit der Gnade soll man nie spielen. Der Hebräerbrief, wo an andere Stellen, ich kann die weiter aufzählen, beschreibt im Hebräer 3, beschreibt Folgendes. Seht zu, liebe Geschwister, dass keines unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt vom lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage. Ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand verstockt werde durch die ganz perfide Sünde, durch den Betrug der Sünde. Die Sünde ist perfid. Die Sünde kommt häufig nicht offensichtlich, sondern zu schleichen, diffus, ganz auf eine blöde Art. Und die Stelle zeigt, wo, wenn man spielt mit Gottes Gnade, dass man gerettet sein darf, dass man gibt es Jesus gehört, wenn man mit dem spielen will, die Stelle zeigt, wo das herführen kann. Das sind nicht Prozesse von Tagen oder Wochen. Das ist ja ein längerer Prozess natürlich. Aber die Bibel sieht das an mehreren Stellen. Und wir spüren hier nochmal das Ziel vom Einhaken, vom Konfrontieren. Das Ziel ist, zurechtbringen, retten, zurückgewinnen. Den unguten Weg stoppen, den Weg auf einen Abhang zu stoppen, auf einen Crash zu stoppen, zur Besinnung bringen. Und das ist Liebe Jesu Kultur. Und gell, das braucht Mut. Das braucht Mut und Verantwortung. Aber ich würde sagen, das ist Liebe. Oder die lieblosesten Eltern, die sagen, komm, mach doch was du willst, mir doch alles gleich. Seht zum Kind. Das ist die grösste Lieblosigkeit. Und die kämpfen und die herstehen, wo es halt einmal häschert und laut wird, da ist mit Verantwortung und Herz drin. Und darum, ja, gar nicht Mühe, wenn es zwischen ihm alle Familien laut wird. Denke, da wird noch gefeitet miteinander. Und nicht einfach, ja, nur. Das ist lieblos. Und das ist auch gemein lieblos. Ja, selber die Schuld. Das ist lieblos. Und dann nimmt uns die Bibel in eine Mitverantwortung hinein. Und wir werden noch sehen, oder jetzt gerade bei dem letzten Punkt sehen, die Gemeinde hat wirklich buchstäblich auch diesbezüglich eine Schlüsselgewalt. Ich komme dann nochmal da mit dem grossen Schlüssel. Im Vers 17 steht, wenn das mit dem Zeugen nichts nützt, sage es der Gemeinde. Das mit der Sünde. Ja, ist jetzt das, jetzt gehen wir da ab. Du altverbrieten Garatschen. Wir kommen nicht darauf, was das heissen kann, aber wir merken, jetzt überkommt das Ganze eine öffentliche Dimension. Erst jetzt, das ist vielleicht nach Monaten von Ringen, von Reden, von Konfrontieren. Ich möchte vor diesem brisanten letzten Schritt ein paar Gedanken von Dietrich Bonhoeffer uns zu lesen geben, wo wir nun mal merken, mit welcher Ernsthaftigkeit wir es da mit diesem Thema zu tun haben. Er schreibt in seinem Buch Nachfolge: Die Gemeinde der Heiligen ist nicht die ideale Gemeinde der Sündlosen und Vollkommenen. Halleluja, kann man aufschnaufen. Ja, hoffentlich ist es nicht so. Nicht die Gemeinde der Reinen, die dem Sünder keinen Raum zur Buße mehr gibt. Sie ist vielmehr gerade die Gemeinde, die sich des Evangeliums von der Sündenvergebung würdig erweist, indem hier wahrhaftig Gottes Vergebung verkündigt wird. Damit ist gesagt, dass in der Gemeinde der Heiligen Vergebung nur gepredigt werden kann, wo auch Buße, also Aufforderung zum Umkehren, gepredigt wird. Eine Gemeinde, die nicht Sünde Sünde nennt, kann auch keinen Glauben finden, wo sie Sünde vergeben will. Oder wir können es anders sagen. Da, wo Sünde nicht mehr soll und darf geben, ist das Kreuz sinnlos. Für Bonhoeffer war auch klar, dass Jesus Christus sein Opfertod am Kreuz ein für alle Mal längt, für alle Sünden, die ein Mensch macht, oder das, was morgen nicht passiert, oder in einem Jahr oder so. Aber wir merken, Bonhoeffer war so dran gelegen, dass man nicht billig mit der teuren Gnade umgeht. Und ich glaube, das ist, ging um ein Gebot, ein wichtiges Gebot, ein Gebot der Stunde. Zurück zum Vers 17. Was heisst das, sage es der Gemeinde? Heisst das, der Gemeindeleiter soll das einfach in einem Gottesdienst einmal sagen, so und so ist es bei der oder der Person oder einer Mitgliederversammlung? Es wird nicht ganz klar in der Bibel. Und ich habe noch verschiedene Kommentare gelesen darüber, sage es der Gemeinde. Ich meine, das muss eine Gemeindeleiterschaft selber definieren, was das heisst bei ihnen. Wie auch andere Sachen, sei es Gepräge geben. Wir handhaben sie so, dass das älteste Angelegenheit ist. Dort wird weiter gebeten, dort wird weiter geredet oder allenfalls eben zu dem letzten ultimativen Schritt gegangen. Übrigens ist das, und das habe ich meinen Mitleidenden auch gesehen, wo es ist darum gegangen, wer hat das Format von Ältestenschaft. Habe ich ihn gesehen, guck, das gehört dazu. Älteste müssen die Spannung können aushalten, wenn es einmal zu einem solchen Verfahren sollte kommen. Mit der Spannung muss man können umgehen. Und das können nicht alle. Wir merken auf der anderen Seite auch, und jetzt reden wir ja irgendwie von Gemeindeausschluss, oder wir kennen hier den Begriff Gemeindezucht, klingt ein bisschen abscheulich, aber ist auch etwas sehr Ernsthaftes. Aber es geht im Grunde genommen um einen Ausschluss von Mitgliedschaft. Bei diesem dritten Schritt ist jetzt die Leidenschaft gefragt und die Mitchristen haben quasi in diesem Sinne ein Stück entlastet, die das Ganze mit der Konfrontation hier angefangen. Aber die sollen natürlich weiter beten und weiter ringen, dass das ging noch einen guten Ausgang nimmt. Nochmal und bewusst sage ich das dritte Mal, warum, um was geht es da, wenn man sogar zu diesem dritten Schritt müsste kommen. Es geht um Zurechtbringung. Und wir wissen, da wo wir manchmal Buße, wo wir umkehren, wo wir umkehren, da kriegt ihr manchmal ein Stein vom Herz. Um das geht es, um zurück in die Freiheit zu gehen, um zurück in die Ordnung Gottes zu gehen, weil dort ist der Segen und dort ist die Freiheit. Oder ich finde, das ist so wichtig, das Ziel vor Augen zu haben, sonst kann man so schnell das Gefühl haben, ja, das ist so brutal, das ist so übertrieben. Was? Sogar jemanden eventuell ausschliessen? Das Ziel ist vieles tiefer. Und das Ziel bleibt auch, wenn man jemanden muss ausschliessen, ihn zu gewinnen. Paulus sieht das im Zusammenhang mit dem furchtbaren Vorfall da in Korinth, oder? Wo ein Gemeindeglied mit der Schwiegermutter hat sexuellen Verkehr gehabt. Und das Schlimme war, das war allgemein bekannt gewesen, und niemand hat etwas gemacht. Niemand hat etwas gesehen. Und dort schreibt der Korinther, Paulus selber ist nicht dort, aber er sieht, ich bin zwar nicht dort leiblich, aber habe mein Urteil schon gefällt, einen solchen im Namen Jesu dem Satan zu überliefern. Warum das? Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren, damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Und Bonhoeffer sieht, im Gemeindeausschluss wird irgendwie nur bestätigt, was ja schon Fakt ist. Wenn jemand so drin verharrt, hat sich irgendwie jemand aus dem Leib gelöst, aus der Gemeinschaft der Nachfolger gelöst. Und Paulus sieht, und mit dem isoliert sein, zu merken, wie kommen wir denn auf Lösung und Binden? Jetzt ist da irgendwie ein Riegel davor. Kann vielleicht mit dem ganzen Nachdruck jemand doch zur Besinnung kommen. Und gellet, wenn jemand zur Besinnung kommt, Türen ist sperrangel auftun. Keine Frage, keine Strafe. Ich sehe nicht, dass jemand, der von Herzen Buss tut, das mag nur etwas verrückt sein. Ich sehe nicht, dass man so jemanden nur strafen muss, weil die Strafe lag auf ihm. Das Entscheidende ist ein Herzensbuss. Und wenn die geschieht, wenn jemand richtig umkehrt, dann braucht es keine Strafe. Das finde ich falsch. Wisst ihr, da gibt es andere Auffassungen, aber ich finde das falsch. Dass man manchmal jemandem noch muss Zeit geben, um sich zurechtzufinden und dass da auch dazu gehört, dass jemand vielleicht eine Zeit lang einen Dienst nicht mehr macht. Dass man auch mich richtig erholen kann, Augenart. Das ist etwas anderes. Aber das ist nicht im Sinn von Strafe. Es kommt natürlich noch ein weiterer Grund dazu herum, dass eine biblische Gemeinde in einer solchen Situation, denkt man jetzt an die Korinther-Situation, unbedingt muss reagieren. Stell dir noch vor, so etwas Ähnliches würde vorfallen und es sieht einfach niemand etwas. Was für eine unsägliche Verunsicherung das gibt für die ganze Gemeinde, was die überhaupt noch gilt, ob der Bibel noch etwas gilt. Paulus hat darum geschrieben, ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Tag. Es geht um einen Schutz auch. Um die Sicherheit der anderen. Vielleicht geht dir jetzt ein ganz wilder Gedanke durch den Kopf, wenn du das hörst und realisierst, unsere Leidenschaft nimmt das Kind noch ernst und so. Vielleicht hast du Leute vor Augen und denkst, was ist denn mit denen? Und was ist denn mit der Situation? Läuft da etwas diesbezüglich? Und vielleicht bekomme ich am Nachmittag ganz viele Mails, ich weiß es nicht. Diesbezüglich. Aber bevor ihr jetzt das ins Auge fasst, lasst mich noch drei Sachen sagen zur Praxis. Es darf nie darum gehen, Leute in der Gemeinde nachher zu spionieren oder sie zu kontrollieren. Und es tut mir leid, wenn diesbezüglich, wenn ihr irgendwelcher Art schon Missbrauch hättet erfahren. Das finde ich Missbrauch. Aber wenn jemand kommt, mit einer Klage oder so, dann braucht es eben allenfalls Konfrontation, aber keine Kontrolle. Und weil es so ist, gell, gehen vielleicht auch Sachen manchmal ab in der Gemeinde, die die Leidenschaft nicht weiss. Ja, dann machen wir auch nicht. Hoffentlich nicht. Zweitens. Gerade weil das Vorgehen ein geschütztes Vorgehen ist, unter vier Augen, nicht unter sechs oder acht Augen, gehen manchmal Gespräche hin und her. Und ich sage noch, ich habe schon einige Gespräche diesbezüglich geführt, in diesen 7,5 Jahren. Und von diesen Gesprächen, weil sie eben geschützt geschehen, vernimmt die Gemeinde gar nichts. Und darum kann es gut sein, dass vielleicht auch gerade jetzt wir Sachen am Ort sind, im Gespräch, in der Konfrontation. Und ihr seht vielleicht gewisse Sachen, die noch nicht stimmen, aber da läuft vielleicht eben etwas. Und da braucht es auch irgendwie Vertrauen zur Leidenschaft. Und das Dritte, In einer solchen Konfrontation zu Klärungsgespräch ist Bedenkzeit ganz wichtig. Bedenkzeit geben, das habe ich von Mingolf Elzel gehört. Dass man miteinander Fristen abmacht. Dass die Leute können über die Bücher gehen und den Entscheid im Herz treffen. Und danach Sachen, danach Ordnungen kann man manchmal auch nicht von heute auf morgen einfach gerade verändern. Manchmal hängt es nur mit verschiedenen Sachen zusammen. Belehrbare offene Herz ist da das Entscheidende. Und sobald jemand ein offenes, belehrbares Herz hat und die Ordnung Schritt um Schritt anfängt, Halleluja, dann ist irgendwie das Wichtigste schon geschehen. Offene, belehrbare Herz. Ja, jetzt als eine Art Zusammenfassung, und jetzt kommen wir auch zu dem brisanten Lösen und Binden. Was heisst denn das, Lösen und Binden? Sieht Jesus im Vers 18, Amen, Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Da braucht das Griechische eine Perfektform. Das heisst, was dort auf Erden angefangen hat, ist fest und bleibt fest im Himmel. Das gilt. Und genau gleiche Fortsetzung. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Auch Perfektform. Und er meint jetzt eben hier die Schlüsselgewalt, die gemeint hat. Das heisst jetzt, wenn wir zurückgehen zum Gemeindeausschluss allenfalls, dem Reuigen im Namen Jesu Vergebung zusprechen. Das heisst eben, ihn lösen. Und dem, wo widerspenstig bleibt, wo er Sünde verharrt, das Verharren ist ein wichtiges Stichwort, dem der Zutritt zur Gemeinde verweigern, binden. Durch die Schlüsselgewalt, die er hat, von Jesus. Jesus bestätigt mit dem Wort, was er Petrus zwei Kapitel vorher sieht, wo er sieht, du bist Petrus, der Fels, und auf dich baue ich Gemeinde, und dir gebe ich den Schlüssel vom Reich vom Himmel. Und gehen wir auch mit zur Pfingstpredigt, oder? Wie hat Petrus nach einem bösen Tellen, du hast darüber geredet letzte Sonntag, Rahel, nach einem bösen Tellen, wie hat Petrus in der Pfingstpredigt mit diesem Schlüssel hantiert und ganz klar sieht, wie man gerettet wird. So ist es den Leuten durch das Herz, dass sie gesehen haben. Und sie haben alle geschrien zum Petrus und gesagt, oh, wie kann man denn das gerettet werden? Und dann hat er den nächsten Schlüssel genommen und es gesehen, wie man gerettet werden kann. Tut Buss, kehrt um und glaubt an Jesus Christus. Und übrigens, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn jemand vor diesem Schritt steht, Jesus anzunehmen, das ist das Wort in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2,39. Kehrt um, glaubt an Jesus Christus und du wirst ein Gotteskind. Aufgrund von Schlüsselgewalt, wo wir haben. Vielleicht ist schon mal jemand heulend zu dir gekommen und er sieht, kann Jesus mir das je vergeben? Und dann musst du den Schlüssel vornehmen, den du hast, und Antwort geben. Und wenn ein Herz schon so kommt oder so überführt ist, dann ist die Antwort klar. Natürlich vergibt er das, weil da ist Einsicht da. Sonst wäre jemand nicht so getrieben worden, da klar Tisch zu machen. Beichte, oder? Beichte ist etwas ganz Gutes und Gesundes. Dort geschieht genau das Gleiche. Jemand tut abladen, die Sünde abladen. Und am Schluss sind jetzt Geschwister dazu. Und aufgrund der Bibel kann ich dir Vergebung zusprechen. Dann nimmst du auch mit den Schlüssel in die Hand. Und vielleicht musst du mal sagen, lass, ich spüre, das stimmt so noch nicht vor Gott. Du hast nicht irgendwie Buss da. Du bist nicht umgekehrt im Herz. Also, gesund wachsen durch gesunde Gemeinde erfordert eine gesunde Gemeinde, eine mutige Gemeinde, eine gottesfürchtige Gemeinde. Gottesfurcht schützt vor Menschenfurcht. In Gottesfurcht hast du den Mut zu konfrontieren. Eine solche Gemeinde weiss, Sünde und Sünder gibt es ging um mich und manchmal gehören wir selber dazu. Und die sind nicht ausgeschlossen, aber denen wollen wir helfen. Wir spüren, dass Das Vorgehen braucht Substanz. Und manchmal macht man Neuschlotter. Und ich glaube, das ist auch richtig. Ich suche solches gar nicht. Aber wenn es dran ist, müssen wir es machen. Sonst verliert eine Gemeinde das Profil. Und auch wahrscheinlich irgendwann die Berechtigung, eine Gemeinde Jesu zu sein. Ich hoffe, und ich möchte euch einfach zwei Schlüsse mitgeben. Ich hoffe, zwei Sachen vergessen ihr von heute nicht. Was für ein schöner, fairer Weg, wenn man muss konfrontieren, einfach unter vier Augen oder dann vielleicht unter sechs, acht. Was für eine liebevolle Art, miteinander umzugehen, statt einfach Gerüchte zu verbreiten. Und das Zweite, hat realisiert, was haben wir für eine Schlüsselgewalt, für eine Autorität? Und da muss man nicht Gemeindeleiter oder Ältester sein. Einfach als wiedergeborenes Gotteskind, das zu einer lokalen Gemeinde gehört. Und übrigens, guckt, leider sind viele Christen als Solo-Christen unterwegs, weil sie genau das nicht akzeptieren wollen. Dass wir ein Aneinander, manchmal auch Schlüsselpersonen sind, die von Jesus her reden. Das braucht Demut, das anzunehmen. Aber ich glaube, so können wir weiterwachsen, so können wir durch gesunde Gemeinde gesund weiterwachsen. Ich möchte beten, ich könnte während dem UH-Band, wir werden das letzte Lied singen mit dem Titel «Es tut mir leid». Und vielleicht ist die Predigt bei der Nachbarn morgen ein Anstoss oder ein Überführen gewesen, auch von etwas, was nicht stimmt vor Gott. Dann los auf das Lied, kehr doch um, bitte um Vergebung. Vielleicht ist durch die Predigt einfach nur bewusst worden, hey, ich übernehme so keine Verantwortung. Ich sage, ging okay, die Sache, will mir nicht die Finger verbrennen. Und du bist überführt und merkst, ich will das ändern. Und Jesus, danke vielmals, dass du uns so gut unterweisest, ging um im Wort Gottes. So liebevoll, so fair. Und Heiliger Geist, red du und wirk du, auch gerade durch das Lied, gerade durch das Vertiefen. Und Vater, wenn wir unterwegs sind, auf unguten Wegen, rufen so laut und so klar, vielleicht auch durch Geschwister, durch Mitmenschen, dass wir umkehren, dass wir frei werden, dass wir in Segen zurückkommen. Und Vater, und ich bitte auch, dass wir hier als Gemeinde dürfen Gemeinde sein, wo so Sachen ernst nehmen, wo das annehmen, das konfrontieren, wo das machen und dem nicht ausweichen, aus Bequemlichkeit, aus Angst und aus Finger zu verbrennen. Du bist ein gütiger Herr und Vater. Halleluja.